Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Weiwitz. Mein Name ist Christina Bambach und die heutige Folge dreht sich voll und ganz um den Immobilienmarkt. Wie ist die aktuelle Lage? Wie die Aussicht? Und lohnt es sich für Anleger bereits Chancen zu ergreifen? Ich freue mich besonders, heute einen Immobilienexperten für dieses Thema gewinnen zu können. Begrüßen darf ich Herrn Dr. Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er ist dort Senior Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik und gibt uns einen Einblick in die Geschäftslage deutscher Immobilienunternehmen. Hallo Ralf.
Hallo.
Und mit mir zusammen sitzen einmal von der Makroperspektive unser Chefvolkswirt Dr. Johannes Meyer.
Hallo Christina.
Und neben mir sitzt unser Immobilienanleihenexperte, hallo Andreas Fitzner.
Hallo Christina.
Ja, Immobilien, ein Thema, was ja quasi für jeden von uns interessant ist, entweder auf der Eigentümerseite oder dann auf der Mieterseite. Das Institut der Wirtschaft veröffentlicht jedes Quartal den sogenannten Immobilienstimmungsindex. Das ist eine Art Konjunktur- und Stimmungsindikator und bildet eben die Geschäftslage aller Unternehmen des deutschen Immobilienmarkts ab. So, Ralf, das Gutachten trug ja jetzt im letzten Quartal den Titel Vorsichtiger Optimismus für 2023. Bevor wir jetzt die einzelnen Segmente auseinandernehmen und in die Zukunft schauen, vielleicht kannst du uns mal kurz aufklären, woher kommen wir? Wie war denn so die Gesamtmarktstimmung in den letzten Quartalen und wo stehen wir gerade?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ja, wir haben sehr turbulente Zeiten. Ich glaube, das ist uns allen klar. Letztes Jahr mit diesem enormen Zinssprung und das flankiert eben mit den gestiegenen Baukosten, mit den ungünstigen Rahmenbedingungen, die wir grundsätzlich sehen. Wir kommen halt beim Immobilienmarkt auch aus einer langen Boomphase. Ich glaube, das muss man zur Einordnung immer vorweg schicken und der Boom ist jetzt zu Ende seit dem letzten Jahr und wir befragen in der Tat alle Vierteljahr die Immobilienunternehmen. Wir fragen sie, wie ist ihre Geschäftslage? Und dann fragen wir noch, wie ist ausgehend ihrer Geschäftslage die Erwartung für die 12 Monate? Und daraus können wir das Immobilienklima berechnen. Und die Lage und auch die Erwartung waren im letzten Jahr sehr, sehr negativ. Die sind wirklich ins historische Tief gefallen. Dann im Frühjahr, nachdem die Energiepreise so stark gestiegen sind, nachdem die Zinsen so stark gestiegen sind, haben sich die Erwartungen enorm eingetrübt. Und was uns jetzt Hoffnung macht, ist die letzte Befragung, die wir Ende Februar, Anfang März hatten. Dort haben sich die Werte etwas verbessert. Sowohl die Lage hat sich verbessert, die wird immer noch positiv eingeschätzt. Ich denke, das ist wichtig, sich das klar zu machen. Das ist ein Markt, der aus einer Boomphase kommt, jetzt eine enorme Eintrübung erlebt hat. Und ein Markt, der aber jetzt noch weiterhin negativ in die Zukunft schaut, aber nicht mehr so negativ wie noch bei den letzten Befragungen im letzten Jahr. Und dementsprechend können wir ein bisschen eine Überschrift wählen, die eben da lautet Optimismus für das Jahr 2023. Aber dieser Optimismus ist eben von einer enormen Unsicherheit geprägt, weil sich keine klaren Trends zeigen bei ganz wichtigen Rahmendaten. Das ist einmal das Thema Zinsen. Und das andere ist das Thema Baukosten und da dementsprechend ist eine Unsicherheit im Markt.
Ja, würdest du denn sagen, dass man das über alle Sektoren oder Segmente im Immobilienmarkt sagen kann? Also der Bericht, den ihr veröffentlicht, der unterteilt ja in Büro, Handel, Wohnen und Projektentwickler. Sieht das in allen vier Segmenten gleich aus oder gab es, also ich stelle mir das jetzt so vor, das Büro vielleicht, die Leute kommen ja doch nicht mehr so zurück ins Office, wie eigentlich dann nach Corona gedacht, dass wieder der Ansturm kommt. Sehen die das genauso negativ wie zum Beispiel Wohnen, wo ja eigentlich jeder auch eine Wohnung braucht?
Also die Entwicklungen sind unheimlich gegensätzlich in allen Segmenten. Wir sehen aber gerade aktuell enorme Probleme bei den Projektentwicklern. In allen Segmenten sind aber ganz viel gegenläufige Effekte auch am Werke. Das macht die Einschätzung oder die Diskussion darüber, welche Effekte jetzt überwiegen, unheimlich spannend. Deswegen sitzen wir auch heute zusammen. Fangen wir an mal mit Büro. Also die Unsicherheiten sind vor allem deswegen so groß, weil wir nicht wissen, wie sehr eben die Büroflächennachfrage zurückgehen wird aufgrund des zunehmenden Homeoffice. Es gibt Zeichen dahingehend, dass aber die Effekte nicht so stark sind kurzfristig, sondern dass das eher ein mittel- und langfristiger Trend ist, dass halt immer mehr Unternehmen ihre Bürokonzepte in den nächsten Jahren umstellen werden und dementsprechend die Büroflächennachfrage zurückgeht. Kurzfristig sehen wir aber, dass eigentlich ein anderer Effekt noch überwiegt. Und das ist der, dass die Konjunktur relativ stabil läuft und dass vor allem die Beschäftigung weiter zunimmt. Also man muss auch hier zur Einordnung immer wissen, dass Deutschland unheimlich gut aus der Corona-Pandemie rausgekommen ist und dass wir auch letztes Jahr wieder einen Aufbau der Sozialversicherungsbeschäftigten gesehen haben von 600.000. Und dieses Plus überwiegt eben und führt dazu, dass der Büromarkt relativ gut noch dasteht. Die Preise sind auch letztes Jahr noch gestiegen. Die Konsolidierung in diesem Sektor steht aber wohl offensichtlich noch aus. Also die Erwartungen im Bürosegment sind sehr negativ. Die Lage wird noch gut eingeschätzt. So, das wäre jetzt das Stimmungsbild im Bürosegment. Ganz anders zum Beispiel im Einzelhandel. Beim Einzelhandel haben wir grundsätzlich das Problem, es ist ein unheimlich volatiler Markt. Die Stimmung schwankt dort wirklich von Quartal zu Quartal sehr stark. Und hier haben wir auch das Problem, dass dieser Markt von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Marktsegmenten geprägt ist, die sehr unterschiedlich laufen. Also machen wir mal in der Corona-Pandemie ja vollkommen augenscheinlich und offensichtlich. Das Food-Segment, Discounter-Segment läuft unheimlich gut, aber der stationäre Einzelhandel in den Innenstadtlagen, da lief gar nichts mehr. Hier hat grundsätzlich die dicke Überschrift ist ja, dass immer mehr Richtung Onlinehandel geht, aber gerade im letzten Jahr kamen dann halt viele Kunden zurück. Und beim Einzelhandel war die Stimmung katastrophal schlecht letztes Jahr, auch weil man erwartet hat, dass der Konsum einbrechen wird. Dann kam er im letzten Herbst und im Frühjahr zurück. Und jetzt im Frühjahr hat sich gezeigt, dass die Energiepreise nicht so hoch sind. Und das haben jetzt viele als positives Signal gesehen, dass jetzt der Konsum zwar schwach ist dieses Jahr, also aus konjunktureller Sicht sagen wir immer noch, wir haben einen relativ schwachen Konsum, aber er ist deutlich stärker als noch vor einem Vierteljahr erwartet, wo wir befürchten mussten, dass viele private Haushalte sich schlicht und ergreifend nicht mehr so viel leisten können, weil die Energiepreise hoch sind. Also der Einzelhandel ist dann also wieder ganz anders als das Bürosegment. Hier eine sehr gute Stimmungslage, auch weil die Konsolidierung schon stattgefunden hat in den letzten ein, zwei Jahren, während im Büro man erwartet, dass das erst noch alles passieren wird.
Ja, wir haben hier jetzt gerade so ein bisschen Baulärm passend zum Thema im Hintergrund. Ich hoffe, das irritiert nicht zu sehr. Also ich verstehe Büro und auch der Einzelhandel kurzfristig erstmal ein bisschen Optimismus, so wie der Titel auch trägt, langfristig strukturell natürlich in einer gewissen Weise Verlierer. Wie ist das denn beim Wohnen? Also eine Wohnungsnachfrage, wahrscheinlich differenziert man da dann nochmal zwischen städtisch oder urbanes und ländliche Region oder wie sieht es da in dem Bericht aus und in der Stimmung?
Also beim Wohnen haben wir dieses ungünstige Umfeld aus stetig steigenden Baukosten, der schwindenden Zahlungsfähigkeit aufgrund der gestiegenen Zinsen bei sowohl Mietern, Selbstnutzern, Investoren und die Diskussion um die zunehmenden energetischen Auflagen. Auch hier gibt es unterschiedliche, ich sag mal, Einflussfaktoren, die in die verschiedenen Richtungen eben hindeuten. Also einmal haben wir das Thema steigende Zinsen, steigende Baukosten. Das belastet das Wohnungsmarktsegment, aber wir haben eine unheimlich hohe Nachfrage. Und dieser Baubedarf oder Wohnungsbaubedarf ist enorm hoch und wurde aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge nochmal deutlich gestärkt. Und diese beiden gegenläufigen Effekte führen dazu, dass wir jetzt Preisrückgänge erleben. Die sind aber nicht so stark, wie man vermuten würde, wenn man jetzt diesen Zinssprung von rund 1% noch letztes Jahr im Januar auf jetzt 3,5 bis 4%, wenn man den allein und isoliert betrachten würde, würden wir einen Abschlag von 20-30% bei den Preisen erwarten. Aber hier erwarten wir jetzt eben nur vielleicht 5-10% aufgrund dieser enorm hohen Nachfrage nach Wohnungen.
Das gilt dann sowohl für die städtische Region als auch für die ländliche?
Ja, hier sind die Preisrückgänge unterschiedlich stark. In den stark boomenden Märkten, in den Großraumstädten, waren die Preisrückgänge stärker als in den ländlichen Räumen. Wir sehen auch unterschiedliche Entwicklungen, was den Neubau angeht und beim Bestand. Also beim Bestand hatten wir jetzt die Situation, dass die Preise rückgängig sind, weil die Baukosten so hoch sind und hier quasi vom Markt so eine Art Abschlag vorgenommen wird. Also quasi die Logik, dass im Bestand die hohen Baukosten dazu führen, dass die Kosten steigen, wenn man diesen Bestand, diese Bestandimmobilie letztendlich auf Vordermann bringen muss und die Sanierungsaktivitäten hinsichtlich der energetischen Auflagen umzusetzen hat. Umgekehrt im Neubau führen die steigenden Baukosten dazu, dass die Preise nicht einbrechen, sondern dass die Preise stabil bleiben oder sogar noch leicht steigen.
Ja, vielleicht Ralf, mal aus deiner Perspektive, was wären denn Maßnahmen, um das Ganze zu verbessern? Also wann traut man sich wieder zu investieren? Was schlägst du vor? Was kann man tun?
Also das ist ja eine hoch komplexes Feld. Vielleicht bevor wir zu den politischen Maßnahmen kommen oder zu den Investorenmöglichkeiten, vielleicht mal Effekte, die jetzt dagegen wirken, neben diesem hohen Wohnungsbedarf oder auch dem hohen Bedarf an Büroflächen, wenn die Konjunktur relativ stabil läuft und die Beschäftigung relativ gut läuft. Das eine ist, dass wir steigende Mieten jetzt zu erwarten haben. Und dieser Kanal ist relativ klar, wenn man sich die Theorie vor Augen führt. Die Theorie, die eben besagt, wenn die Zinsen steigen, sinken die Preise. Wir haben dadurch eine gestiegene Nachfrage im Mietsegment. Und der Kanal steigende Zinsen, der dazu führt, dass weniger neu gebaut wird. Beides führt jetzt ganz klar zu steigenden Mieten. Und das in Relation zu sinkenden Immobilienpreisen führt zu steigenden Renditen. Und die Perspektive wird sich meines Erachtens dahingehend also ein bisschen ändern. Immobilien sind sehr gut, was den Inflationsschutz angeht und können dahingehend in Zukunft mit einer besseren Rendite hinterlegt werden, sodass Investoren in diese Richtung gehen. Also das wird jetzt passieren und das ist sehr, sehr aus Theorie und aber auch die Empirie zeigt das schon im letzten halben Jahr sehr sicher, dass das jetzt passieren wird. Die Mieten werden ordentlich an Dynamik.
Ja, da können wir doch direkt mal den Fachmann quasi fragen, der hier neben uns sitzt, aus Investorensicht. Andreas, ich meine, wir haben ja in den Fonds auch in Real Estate investiert. Schließt du dich da der Theorie an oder wie sieht die Praxis aus?
Ich schließe mich der Theorie auf jeden Fall an. Ich glaube, die Praxis sieht bei uns noch ein bisschen anders aus, wobei wir ja auch nur über den Public Market sprechen und der ist vom Immobilienmarkt natürlich nur ein kleiner Teil. Und da ist es eben so, dass eben im letzten Jahr diese turbulenten Zeiten natürlich auch in der Börse sich niedergeschlagen haben. Und wenn man sich jetzt eben zum Beispiel im Stoxx 600, europäischer Aktienindex, eben den Real Estate Sektor anschaut, dann beinhaltet er etwa 25 Unternehmen, REITs und teilweise auch normale Aktiengesellschaften, die eben Immobilien verwalten oder entwickeln. Und diese Unternehmen haben einen Gesamtwert von 500 Milliarden Assets momentan auf ihrer Bilanz. Und die Bewertung am Markt ist aber eben momentan 40% darunter. Wenn man jetzt die Schulden rausrechnet, ist da eben implizit eine Abwertung von 40% der Immobilien momentan am Aktienmarkt erwartet. Und wie Herr Henger schon gesagt hat, im letzten Jahr sind die Preise noch gestiegen, also vor allem im ersten Halbjahr relativ stark gestiegen, eigentlich in allen Segmenten. Im zweiten Halbjahr ging es dann eben ein bisschen ins Minus, aber unterm Strich im Jahr war es noch ein Plus. Das heißt, diese ganze Kursanpassung im letzten Jahr ist alles die Erwartung eben, was jetzt kommen wird. Wir haben eben zuletzt Zahlen bekommen von CBRE, das ist eine recht große Bewertungsagentur, die auch die meisten Aktiengesellschaften eben da die Bewertungen macht. Die rechnen jetzt zum Beispiel im ersten Quartal mit 4% Abwertungen im Bereich Wohnimmobilien. Insofern ist an der Börse definitiv ein großes Puffer für diese negativen Entwicklungen drin. Und von unserer Einschätzung her, von meiner Einschätzung her, ist es auf der Aktienseite eben schwierig, weil natürlich die Geschäftsmodelle schon ein wenig in Frage gestellt sind mit den höheren Zinsen und eben Mietrenditen, die irgendwo in manchen Bereichen von 2-3% kommen. Es ist schon ein weiter Weg, dass da eben wirklich für den Aktionär was übrig bleibt. Aber auf der Schuldenseite ist es eben ein bisschen eine andere Geschichte, weil in unseren Augen eben auch die Downside am Immobilienmarkt tatsächlich beschränkt ist, weil wir einfach diese starken Faktoren haben, die zu Mietsteigerungen in den nächsten Jahren führen sollten. Und dementsprechend eben dieser Anstieg der Renditen nicht komplett über eine Abwertung der Immobilien erfolgen muss, sondern eben zu einem relevanten Teil über Mietsteigerungen erfolgen wird, auch wenn es in Deutschland natürlich immer ein sehr heikles Thema ist mit den steigenden Mieten.
Ja, jetzt gibt es ja durchaus auch vor allem im skandinavischen Bereich Anleihen, die jetzt mittlerweile nur noch bei einem Wert von 40 notieren. Das heißt, das ist ein Abschlag von 60% dann erfolgt. Findest du das übertrieben? Lohnt es sich hier einzusteigen? Hältst du an den Positionen fest?
Also es ist definitiv so, dass am Kapitalmarkt eben momentan einige Kurse fundamental schwer zu begründen sind. Das liegt auch einfach daran, wie gesagt, wir reden nur über den Public-Markt, der allgemein eben auch geprägt ist von Investoren, die das eher opportunistisch beimischen. Ja, also meistens ist in der Asset-Allokation Immobilien, Aktien, Anleihen getrennt. So, jetzt hat man sein Geld eben in Fonds. Das heißt, die Fonds investieren eigentlich häufig nur außerhalb der Benchmark in Immobilien. Und man sieht eben im letzten Jahr sehr klar, dass es eben vielleicht nicht viele Verkäufer gibt, aber es reichen eben wenige Verkäufer, wenn es keinen einzigen Käufer gibt. Und es ist eben momentan so, dass kein großer Asset Manager den Sektor Real Estate momentan groß im Portfolio haben möchte. Und dementsprechend ist es eben so, dass die Liquidität schlecht ist auf der Anleihenseite. Das sieht man eben an den Differenzen zwischen Angebots- und Verkaufspreisen. Die ist doppelt so hoch wie bei normalen Anleihen. Und es wird eben schon sehr stark auf die Downside geachtet. Und gerade Unternehmen mit einer, also viele Immobilienunternehmen haben eben auch komplexere Strukturen, Tochterunternehmen, sowas. Und diese Unklarheit in der Bilanz, die wird momentan sehr, sehr hart bestraft. Also wenn ein Unternehmen eben nicht ganz klar nachvollziehbar die Schulden ausweist, dann ist es eben so, dass wir Renditen von 11-12% haben für Senior-Anleihen. Das heißt, vergleichbare Kreditrisiken würden eigentlich mit 3-4% bepreist werden. Und man hat einen Puffer von 50-60% Wertverlust, bis man tatsächlich mit dieser Anleihen Verlust nehmen würde. Da würde ich schon sagen, dass man momentan eben selektiv auf der Anleihenseite ganz gute Gelegenheiten am Markt finden kann. Definitiv.
Ja, bevor wir das dann gleich nochmal ins makroökonomische Bild einordnen lassen von Johannes, vielleicht Ralf an dich noch die Frage. Also der Andreas hat gerade gesagt, dass 40% Immobilienwertabschlag eingepreist sind. Hältst du das für realistisch? Oder wie siehst du denn die Zukunft hinsichtlich der Preisentwicklung? Also Mieten haben wir gehört, ziehen an, Preise fallen. Aber wie siehst du das auf 3 bis 5 Jahre?
Ja, erstmal, also wir machen keine mittelfristigen und langfristigen Prognosen und geben auch keine Kaufempfehlungen ab. Davon lassen wir immer gern die Finger. Wir reden gerne immer über diese fundamentalen Faktoren. Deswegen meine Erwartungshaltung oder unsere im Haus ist auf jeden Fall nicht so pessimistisch, wie es manch einer eben gerade macht. Diese Korrekturen, was den Börsenwert angeht oder die Immobilienbestände, sehen wir auch. Die Dramatik ist bis zu 40% oder bis zu 30% so gegeben, aber die Preise werden nicht so stark einsteigen oder absinken. Und ich möchte aber einen Punkt jetzt noch klar machen, der wichtig ist, um die Konsolidierung jetzt sich nochmal vor Augen zu führen. Das andere ist nämlich, wir glauben, dass dieses Jahr die Nachfrage zurückkommen wird. Zumindest dann, wenn jetzt das Finanzierungsumfeld, sprich das Zinsniveau, sich jetzt mal einpendelt und ein wenig beruhigt auf dem Niveau, wo es jetzt steht. Wir glauben, dass dann die Nachfrage zurückkommt, weil sich, wenn man so will, der Markt auf das sprunghaft angestiegene neue Zinsniveau und den erhöhten Finanzierungskosten eingestellt hat. Und dann folgende Überlegungen gemacht werden, wie hoch ist die reale Zinsbelastung? Und dann stellt man das natürlich gegenüber der Inflation. Auch hier flackern die Inflationserwartungen noch, aber es ist deutlich stabiler, was die Erwartung angeht, als noch vor einem halben Jahr. Und dementsprechend glauben wir, dass die Nachfrage zurückkommen wird, sodass Transaktionen wieder kommen werden. Letztes Jahr sind die Transaktionen massiv eingebrochen. Und dementsprechend erwarten wir für dieses Jahr, dass sich das schrittweise lockert und dann Käufer und Verkäufer wieder zusammenkommen und die da jeweils mit einem Schritt auf die andere Seite hinzukommen und so, dass man sich einig wird.
Ja, ich denke, das ist auch der relevante Punkt für den Kapitalmarkt. Eben diese Unsicherheit und die momentane Pattsituation, dass einfach wenig Transaktionen stattfinden, schafft eben großes Misstrauen in diese aktuellen Bewertungen. Und ich glaube eben auch, dass wenn wir eine Stabilisierung von dem Zinsniveau haben und dann wieder mehr Transaktionen stattfinden und man ein bisschen mehr Vertrauen in die Preise hat, dann können sich eben auch die Aktien und die Anleihen erholen. Weil man muss eben schon sagen, der Gesamtmarkt anleihenseitig und aktienseitig hat sich seit Oktober erholt, während Aktien von Immobilienunternehmen und Anleihen von Immobilienunternehmen eben bis Dezember weiter gefallen sind und auch in diesem Jahr teilweise eben negativ gelaufen sind. Das heißt, der Sektor ist eben momentan auch komplett entkoppelt vom Gesamtmarkt.
Dann fragen wir doch mal unseren Ökonomen und Volkswirt, Johannes, wann ist denn mit einer Stabilisierung zu rechnen und wie ordnest du das Ganze konjunkturell noch ein? Ich meine, es stehen ja auch noch schwierige Zeiten vor uns, oder?
Ja, wie Ralf schon ausgeführt hat, der Immobilienmarkt hat für die Wirtschaft große Bedeutung und die Konjunktur wiederum spiegelt sich natürlich auch am Immobilienmarkt. In unserem wirtschaftlichen Bild sehen wir ja, dass sich die Konjunktur in Europa und in den USA auf niedrigerem Niveau jetzt fangen wird. Das heißt, wir sehen ja keine ganz große Krise. Der Zinszyklus ist in seiner letzten Phase angekommen. Und das heißt dann, dass eigentlich das Umfeld für die Immobilienwirtschaft von der wirtschaftlichen Seite nicht so schlecht ist. Ja, solange der Arbeitsmarkt stabil bleibt, relativ stabil bleibt, gibt das dann auch wieder gewissermaßen Rückenwind. Andersherum ist es aber natürlich genauso wichtig, einen Preisrückgang am Immobilienmarkt so in der Größenordnung, wie jetzt gerade diskutiert, 10%, 5-10%, das kann die Konjunktur gut ab. Wenn es dann eher in Richtung 30-40% ginge, das ist natürlich ein Szenario, an dem dann die Wirtschaft tatsächlich über diesen Zweitrundeneffekt nochmal massiv unter Druck kommt. Denn wenn man sich die Bedeutung des Immobilienmarktes für die Gesamtwirtschaft anschaut, dann kann man das zum einen ganz klassisch messen anhand der Bauwirtschaft. Ja, die Bauwirtschaft steht für 5-10% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist sozusagen der direkte Effekt. Aber die Wirtschaft ist insgesamt natürlich deutlich abhängiger, denn wenn man sich die Bankbilanzen anschaut, da entfallen etwa 2/3 der Kreditforderungen auf die Immobilienwirtschaft und davon etwa die Hälfte auf Wohnen. Das heißt, die Banken sind da durchaus stark exponiert. Und auf der anderen Seite, oder spiegelbildlich, die Haushalte haben eben einen Großteil, auch etwa 2/3 ihres Vermögens im Immobilienmarkt investiert. Und das heißt dann eben, wenn es am Immobilienmarkt zu starken Schwankungen kommt, dann ändert sich auch das wirtschaftliche Bild wieder. Ja, beides erwarten wir nicht. Wir glauben nicht an die große Immobilienkrise und genauso an keine tiefe konjunkturelle Rezession. Ja, und das spricht dann dafür, dass so in der mittleren Frist die Immobilienwirtschaft sich auch wieder erholen sollte, fangen sollte. Und zumindest, wie gesagt, auf Sicht der kommenden Jahre der Ausblick dann eigentlich nicht so schlecht ist. Und da würde ich dann, was Ralf schon ausgeführt hat, durchaus auch unterstreichen, dass eben das eine ist immer die Frage, was macht die Nachfrage? Ja, und dann kommt aber das Angebot natürlich gerade in Deutschland noch ins Spiel. Wir haben hier strukturell eine Angebotsknappheit und das spricht dann am Ende dafür, dass der Immobilienmarkt perspektivisch gestützt bleiben sollte.
Ja, mit Blick auf die Uhr, Ralf, vielleicht noch zum Abschluss. Wir waren vorhin kurz da stehen geblieben. Kannst du noch mal sagen, oder welche Maßnahmen können denn ergriffen werden, dass das Bild noch besser wird als der vorsichtige Optimismus?
Na, ich denke, die Politik ist jetzt wirklich gefordert, etwas zu tun und gibt ja in den letzten Wochen eher ein schlechtes Bild ab, wenn es darum geht, darüber zu reden, wie wir Klimaschutzziele erreichen. Das verunsichert den Markt schon sehr, wenn man in der jetzigen Phase eben über Heizungsaustauschpflichten ab 2024 spricht, wenn man über Sanierungspflichten bis 2030 für einen weiten Teil des Bestandes spricht oder im Neubau eben die Standards anhebt. Also ab diesem Jahr gilt der Effizienzhausstandard 55 im Neubau wohnen. Ab 2025 soll dann der Effizienzhaus 40 gelten. Das erhöht die Kosten und das führt dazu, dass eben nicht so viel gebaut wird und nicht so viel investiert werden kann. Was man also machen kann, ist hier Förderprogramme so auszugestalten, dass sie relativ stabile Rahmenbedingungen setzen kann. Ganz anders, als es eben in den letzten anderthalb Jahren der Fall war, wo die Förderprogramme zurückgenommen werden mussten, natürlich auch angepasst werden mussten an das neue Zinsniveau. Das will ich der Politik zugutehalten, dass auch sie sich neu ausrichten muss. Auf der anderen Seite war das natürlich so, dass für Investoren das Umfeld noch mal unsicherer war und auch noch immer unsicher ist. Und die Politik sollte hier schauen, dass wir hier stabile Rahmenbedingungen bringen, die deutlich attraktiver sind. Ich glaube, ins Detail gehen brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist aber als dicke Überschrift unheimlich wichtig, um hier Investitionen zu lenken und den Markt dann auch zu stabilisieren.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Einblicke. Das war sehr interessant. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Johannes und Andreas, auch an euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.
Danke auch. Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank und auf Wiederhören.